Heute mal wieder zu Gast der als iranischer Flüchtling nach Deutschland gekommene heutige Serienunternehmer, unter anderem Gründer von FitX Fitnessstudios und den YT Bikes, Jakob Fati.
Ich habe natürlich durch Verkauf von FitX ein paar Jahre Wettbewerbsverbot gehabt, was auch berechtigt ist. Und Philipp, ehrlich gesagt, also ich bin ein Fitness-Guy, also komm ich auch aus der Nummer nicht mehr raus. Und habe tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren auch gemerkt, ich kann nicht nur Inkubator spielen, also selbst. Also ich kann nicht jetzt selber mich hinstellen und sagen, ich unterstütze die anderen. Dafür habe ich zu viel Energie, dafür habe ich noch zu viel Adrenalin im Körper und will tatsächlich in der Fitnessbranche nochmal eine Comeback geben. Ich darf nicht viel verraten, aber ich komme zurück und ich glaube, also das ist meine These. Fitnessindustrie ist noch sehr, sehr jung und Fitnessindustrie hat keinen Stern in seinen Himmel. Also es gibt kein Apple in Fitnessindustrie weltweit, es gibt kein Mercedes, es gibt kein Amazon und ich glaube, das gilt zu verändern und das will ich einmal nochmal versuchen.
Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesViewer hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für SalesViewer erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesViewer und SalesViewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmen-Klarnamen von SalesViewer entschlüsseln und zu neuen B2B-Kunden machen. Und natürlich, auch wir bei OMR sind sehr zufrieden mit SalesViewer, nicht nur als Kunde, sondern auch als Partner. Wir setzen deren Tool ebenfalls ein zur eigenen B2B-Lead-Generierung und entschlüsseln damit die Website-Besucher von OMR, OMR Reviews oder anderen Tochterfirmen. Man sieht einfach, wer eure Webseiten besucht hat und wofür sich potenzielle Kunden interessiert haben. Neben uns, also OMR, setzen aber auch noch deutlich größere Firmen wie StepStone, Avato Systems, Sport5, Talon One oder die Vodafone-Tochter Grandcentrix bereits auf SalesViewer und generieren damit täglich neue B2B-Leads. SalesViewer ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich 3 Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Personen dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. SalesViewer.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Die Geschichte von Jakob ist auf der einen Seite einfach extrem unwahrscheinlich, dass sie wirklich wahr ist. Auf der anderen Seite genau das Märchen, von dem wir uns ja noch viel mehr erhoffen hier in Deutschland in Zukunft. Er hat sie auch hier im Podcast schon mal erzählt, zumindest ansatzweise. Und zwar Anfang 2020. Also einigen wird es vielleicht bekannt vorkommen, andere neuere Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich baff sein, was es so gibt. Und zwar kurioserweise für mich persönlich eine Geschichte auch mit Bezug zu meiner Heimatstadt Essen. Denn dahin ist der Jakob geflohen aus dem Iran, in ein Flüchtlingsheim gekommen, hat dann angefangen, Schritt für Schritt ein Firmenimperium aufzubauen, unter anderem FitX gegründet, die Fahrradmarke YT aufgebaut, dann einen Inkubator gegründet, mittlerweile zahlreichste Beteiligung, hat sich von Zalando, später Kicks zurückgekauft, verschiedenste andere Online-Shops. Er hat mir verraten, dass er mittlerweile ein Privatvermögen von 150 Millionen Euro in verschiedenste Assets wieder investiert hat, kauft mittlerweile im großen Stil im Ruhrgebiet auch Immobilien. Und heute hat er vor, als jemand, der mit 0 Euro kam, eine ganze Stadt, eine ganze Region in Deutschland auf seine Schultern zu nehmen und aus Essen, aus dem Ruhrgebiet, eine Digitalmetropole zu machen. Absolut Wahnsinn. Hier ist die Geschichte. Erstmal herzlich willkommen, Jakob Fati. Moin.
Danke, danke. Moin, moin.
Wir sind eigentlich beide Essener. Also ich bin da in Essen geboren. Du bist mittlerweile in Essen sozusagen so eine Art stellvertretender Bürgermeister. aber du bist eigentlich jetzt ja kein gebürtiger Essener.
Nein, nein. Tatsächlich mit 23 bin ich nach Essen gekommen, 98, als politischer Flüchtling. Das, glaube ich, kennt fast jeder, der mich kennt oder auch die Story gehört hat. Aus dem Iran, genau. Und bin danach auch eigentlich Essen total treu geblieben und bin auch froh, dass es so ist.
Also die Geschichte hast du jetzt ja gerade sehr stark verkürzt. Man kann natürlich auch mal die alte Folge hören, aber wir müssen sie trotzdem noch ein paar Minuten spendieren. Also du kommst aus dem Iran, weil du da auch mit dem damaligen Regime nicht einverstanden warst, ne?
Eigentlich ja. Also mit dem Regime war ich nie einverstanden, aber eigentlich war auch wieder unternehmerische, glaube ich, so ein bisschen DNA, das dazu geführt hat. Und zwar, ich habe in Kroatien, war im jungen Alter mit meinen Eltern 2,5 Jahre in damals Jugoslawien, 87 bis 90. Ich habe Kroatisch gelernt. Später habe ich als Dolmetscher gearbeitet im Iran für kroatisch-serbische Sprache. Und es gab zwischen Iran und damals Kroatien, Serbien viele wirtschaftliche und politische Verbindungen. Und es gab keiner, der halt Kroatisch konnte. Das war ja sehr selten. Und irgendwann ein Ingenieur, der ich damals betreut habe, der war oft einmal im Iran, weil der ein Leichtbetonfabrik installiert hat im Iran, hat mich gefragt, ob ich das Buch Satanische Versen gelesen hätte. Du kennst ja das Buch, sehr umstritten. Ja. Habe ich gesagt, natürlich nicht. Der hat das Buch dann auf Kroatisch mitgebracht. Ich habe es gelesen, habe die Kommilitonen ein bisschen an der Uni erzählt, dass ich das Buch habe. Dann stand im Raum, warum nicht übersetzen, das Buch vielleicht mal verticken. Das habe ich gemacht und das wurde zu glücklichste Unfall meines Lebens.
Aber du musst also erstmal
nicht.
Da musste
ich richtig fliehen. Also weil irgendwann kam ich nach Hause und dann meine Mama meinte, Jakob, was hast du da angestellt? Also Leute haben sich gesucht, die jetzt keine Polizisten waren und damals mein Vater war total, eigentlich hat er mir gesagt, ey, ich habe in allen deinen Lebenslagen konnte ich dir helfen, aber bei der Sache musst du dir selber helfen. Dann habe ich mich 3 Monate im Kaspischen Meer im Haus von einem Freund von meinem Vater erstmal versteckt, dann über Grenze Türkei nach Istanbul, 2 Monate da, dann mit eigentlich Unterlagen, kroatische Pass und Unterlagen bin nach Paris geflogen und von Paris aus mit TGV nach Essen. November 98. Und
also das ist ja, also müssen wir nochmal kurz einmal ein bisschen Zeitlupe reinmachen. Also, aber deine Eltern oder du, wer war das, keine Regimegegner in dem Sinne, sondern du hast einfach nur die Opportunität gesehen, dieses Buch, also das von Rushdie, was ja auch weltweit um die Welt ging, Satanische Verse, das zu übersetzen. Und das war eine wirtschaftliche Entscheidung von dir, aber die hat dann dazu geführt, dass du quasi fliehen musstest.
Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also klar, mit Regime habe ich damals auch keine Empathie geteilt, aber es war halt, es war keine jetzt politische Opposition oder irgendwas gegen ein Regime zu machen, sondern einfach das Buch übersetzen. Und ich habe echt gut Geld verdient. Ich habe das also einfach auf Persisch das ganze Ding übersetzt. 150 Seiten, das Buch war dicker. Habe ein bisschen dazu gedichtet, um einfach interessanter zu machen. Und dann habe ich an der Uni einfach verkauft.
Und wie groß war die Auflage?
Einige.
Also schon 100.000 oder?
Nein, nicht so viele, aber ich habe, du musst dir mal vorstellen, nach 3 Wochen konnte ich mir eine Kopierer leisten. Und damals war Kopierer jetzt zu kaufen, nicht so ohne. Und konnte dann zu Hause die ganze Zeit
Ach, du hast selber, okay.
Ja, ja.
Okay. Also am Ende war es eine Studentensache, dann da sowas zu machen. Das war jetzt kein Big Business. Ja.
Nein, das war kein Big
Business. Aber es hat gereicht, um dein bisheriges Leben komplett zu verändern?
Sage ich, ich erzähle davon immer, glücklichster Unfall meines Lebens, weil ich bin dadurch nach Deutschland gekommen. Erstmal war es ein Absturz, aber ich habe in Deutschland mein Paradies vorgefunden. Also ich bin halt, mein Vater war total, also manchmal sage ich, mein Vater war deutscher als jeder Deutsche, sehr, sehr eigentlich so Tugende, Fleiß, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Der war ein Schahs-Regime Polizist. Und bin auch so erzogen worden und halt in unserem Kulturkreis kennt man ja, es gibt bestimmte halt Tugenden nicht so stark repräsentiert wie in Deutschland. Und ich komme nach Deutschland und das ist alles exakt so wie ich, so wie es eigentlich sein musste für mich. Und das war wahrscheinlich auch ein Punkt, wo ich ziemlich schnell halt auch integriert war.
Bist du jetzt seitdem wieder zurückgekommen in den Iran?
Nee.
Nie wieder?
Nee, nie wieder.
Aber deine Eltern haben dich besuchen können und so?
Meine Eltern sind jedes Jahr nach Deutschland gekommen. Mein Vater und meine Mutter sind jedes Jahr Sommer 3 Monate in die Sprachschule, habe ich die in Berlitz geschickt, wenn die nach Deutschland kamen, in Essen. Konnten die auch zum Schluss echt gut Deutsch sprechen. Beide sind beide leider verstorben. Und ja, die sind aber im Iran geblieben.
Aber als du in Essen ankamst, das muss man sich vor Augen führen, bist du in einem Flüchtlingsheim erstmal aufgenommen worden, ne?
Richtig.
Also im Essener Norden, das ist schon ziemlich hartes Terrain da. Also ich kenne ja selber, kenne die Gegend. Das ist jetzt nicht so besonders herzlich und willkommen, sondern da musst du erstmal durchbeißen irgendwie, ne?
Ja, okay. Mein Bruder hat in Essen gelebt, schon vor mir. Und ich bin natürlich, hatte ja ein klein bisschen einfach erstmal Starthilfe, bin nach Una gekommen in ein Asylantenheim und dann nach 2 Monaten nach Essen versetzt worden und bin auch sehr schnell anerkannt worden, sodass ich dann meine eigene Wohnung hatte, konnte dann die Sprachschule besuchen, 2 Sprachschulen habe ich besucht. Und dann ging es auch los mit Arbeit.
Also jetzt, ne? Ging es los, jetzt steigern wir langsam die Spannung jetzt zu einem Firmenimperium mit vielen bekannten Firmen auch. Einer der sicherlich jetzt größten Arbeitgeber in Essen im Digitalspace mal sicherlich. Oder auch generell im Digitalspace in Deutschland wahrscheinlich schon. Angefangen hat es dann bei dir arbeitsseitig, dass du bei McFit, also in der Studiokette, als Trainer gearbeitet hast, ne?
Genau, also 2000 habe ich mich in Bochum beim verstorbenen Rainer Schaller beworben. Der hat damals die Vorstellungsgespräche selber geführt. Das war das erste Studio in Ruhrgebiet. Und bin dann angenommen worden, habe dann als Trainer in Oberhausen in Turbinenhalle sozusagen gearbeitet, dann von Trainer zu Studioleiter Essen auf der Gladbecker Straße, dann Bereichsleiter Rhein-Ruhr, dann Vertriebsleiter Deutschland und dann war rechte Hand vom Rainer bis 2004. Und 2004 habe ich mich dann selbstständig gemacht, erst mit Immobilien, habe dann unter anderem Projektentwicklung für McFit gemacht sozusagen.
Aber als Selbstständiger?
Als Selbstständiger mit einem Partner aus Essen. Und 2006 dann habe ich YT bzw. Sponsory gegründet mit meinem Partner Markus Flossmann und 2009 Fitix gegründet.
YT ist die Fahrradmarke, ne?
Richtig.
Die ist ja dann auch in der Folge ziemlich groß geworden. Wie groß ist YT geworden, als du es verkauft hast?
YT hatte zuletzt 90 Millionen Euro Umsatz gemacht, bevor wir an Ardian verkauft haben.
Also ADP-Firma, relativ große auch. Das war dann aber so, dass du da bist du jetzt bei YT ganz raus?
Nein, bin noch beteiligt, bin auch in der Beirat, aber ich war mehrheitlich sozusagen Shareholder und jetzt habe ich, ja.
Und wie kamst du dazu, sozusagen als jemand, der im großen Stil Fitnessstudios geleitet oder eine Fitnessorganisation für den Rainer mitgeführt hat, dann Immobilien gemacht hat, wie kamst du denn auf Fahrrad?
Eigentlich lustig, also mein damaliger Chef, ich habe ja als Trainer angefangen, mein damaliger Chef war Markus Flossmann, mein Partner bei YT. Und der war Mountainbike-affin. Der hatte gerade angefangen mit Mountainbiken, so ein bisschen dich informiert. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir gesagt, ey, wir müssen irgendwann was zusammen machen. Und hat dazu geführt, dass wir unsere Hobby, die wir beide auch zusammen so ein bisschen einfach gewachsen sind, irgendwann gesagt haben, komm, lass uns mal erstmal eine Plattform machen, wo man Extremsportler und Sponsoren zusammenbringt. Hieß Sponsory.com. Gut gelaufen, 30.000 Unique User. Wir haben viele Snowboarder, viele Kajaker, viele Mountainbiker drauf gehabt. Dann haben wir festgestellt, wir verdienen kein Geld. Also haben wir keinen Weg gehabt, um Geld damit zu verdienen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen ein Produkt. Übers Telefon, einen Agenten in Taiwan, haben wir ein Dirtbike eigentlich aus der Stange, so Rahmen. Sponsory Young Talent Dirtbike haben wir es genannt. Mhm. Und mein Partner hat dem Fahrrad um die Schulter gepackt, nach München gefahren zu Freeride, einer der größten Meinungsmacher in dieser Szene. Und hat gesagt, ey, wir sind neu, würdet ihr diese Bike testen? Die haben gesagt, ja, wir sind gerade eigentlich in dieser Kategorie am Testen, so im richtigen Zeit, richtiger Ort zu sein. Und wir haben mit dem Bike damals Preis-Leistungs-Testsieg gewonnen, als absolute, komplette neue Starter. Und das war der Ursprung vom YT.
Aber das Bike war doch gar nicht so besonders. Ich meine, ihr habt das in Taiwan quasi bestellt. Was war daran jetzt so, wie konnte das gewinnen?
Gute Komponente, gute Qualität und super günstige Preis aufgrund der Online, also Direct-to-Consumer. Mhm. Damals schon haben wir einen Online-Shop gehabt und haben wir dann auch innerhalb 10 Tage die 150 Bikes, die wir damals bestellt hatten, verkauft. Und das hat dazu geführt, dass dann YT geboren wurde. Und
also YT wäre dann hochgezogen auf 90 Millionen Umsatz, ist jetzt ja schon echt mal ein Wort. Was waren da die entscheidenden Hebel, das so groß zu kriegen?
Also, so wie es halt in Unternehmertum ist, es gab sehr, sehr viele Höhen und Tiefen. Also, wir standen sehr oft auch am Rande der, eigentlich Existenz. Und ich muss ehrlich sagen, Brand. Also, der Markus, ein richtiger eigentlich, also so in sein DNA, Thema Brand und Brand Building. Und natürlich das Thema, wir haben uns diese Preis-Leistungs-Verhältnis Sieger immer zu Konzept gemacht, immer beste Preise. Aufgrund der Direktvertrieb konnten wir auch gute Preise anbieten, Top-Qualität und eine sehr, sehr außergewöhnliche Marketing. Und dann haben wir
Sag mal zum Marketing, was war so außergewöhnlich?
Erstmal eigentlich total die Creme de la Creme der Mountainbike-Szene haben wir als Testimonial am Anfang für uns sichergestellt, weil wir auch anders waren. Nicht, weil wir so viel bezahlt haben, weil wir so edgy waren, weißt du, Live Uncaged war unsere Claim, sehr, ich sag mal, sehr mutig. Dann in den nächsten sozusagen Jahre, als wir Geld verdient haben, haben wir mit Christopher Walken, der Oscar-Preisträger, ein Spot gedreht. Ich weiß nicht, ob du das mal angeguckt hast. Nee. Von unserer Bike Jeff C. Friendship Redefined. Das ist um die Welt gegangen. Haben wir sehr, sehr viel Props bekommen, sogar von richtigen Marketing-Gurus weltweit. Aha. Haben wir mit unserer Bike, der du aus dem Karton rausholst und jeder Kunde eigentlich auch kriegt, haben wir zweimal World Cup Downhill gewonnen.
Also mit dem klassischen Handelsbike.
Genau, okay. Also nicht jetzt getunte, total gepimpte Bike, sondern und all solche Maßnahmen haben dazu geführt, dass YT irgendwann zu so eine, ich sag mal, Champion in Gravity Mountainbiking.
Und ihr habt aber bis heute nie Läden aufgemacht?
Nee. Also doch, wir haben in San Clemente, also in USA, ein Mill, wir nennen es ein Mill, also du kannst keine Bike verkaufen, aber du kannst Bikes testen, kannst du die anschauen. In Guildford in UK haben wir ein Mill und es ist eine dritte geplant jetzt in USA, in Bentonville und wir haben ein Mill in Forchheim, da wo die Zentrale sitzt.
Warum in Forchheim?
Weil die Zentrale, also der HQ von YT sitzt in Forchheim.
Aber also ich meine, du warst ja in Essen damals, wie kamst du auf
also,
die
YT wurde auch in Essen gegründet, in Burg Altendorf, in mein alte Mehrfamilienhaus.
Von meiner Mutter, meiner Grundschullehrerin. Ja?
Und dann, aber der Markus kam aus Bayern, aus Neustadt an der Eich und dann haben wir gesagt, okay, weil er auch operativ die Firma geführt hat, haben wir gesagt, die Firma nach Bayern verlagern. Und
wie viel von dem Geschäft ist in Deutschland heute und wie viel ist im Ausland?
Also knapp 50% ist in Deutschland und Rest weltweit.
Und habt natürlich auch von dem Fahrradboom wahrscheinlich profitiert, der in den letzten Jahren war?
Wahnsinn. Also Corona war einfach brutal. Aber wir haben einen sehr, sehr kleinen Marktanteil in den USA und in den USA liegt Fokus da, Marktanteile zu gewinnen.
Und die Kunst liegt jetzt aber im Marketing und im Verkauf und nicht so sehr im Sourcing. Also diese Fahrräder da aus Taiwan zu bekommen, das funktioniert relativ vergleichsweise leicht?
Das ist eine Kombination aus allen, also aus Produktdesign. Also das ist sehr produktdesignlastig. Das sind schon Sportgeräte. Also wir verkaufen keine Canon Mountainbikes, wo du dann um die Ecke Brötchen holst, sondern das sind Sportgeräte.
Was kostet ein Fahrrad, das normale?
Zwischen 3.000 bis 7.000 Euro.
Okay. Gut, also ihr habt es hochgeschafft jetzt in 22 dann auf 90 Millionen Umsatz. Das ist ja schon ein Wort. Und dann aber auch gesagt, okay, jetzt ist es so groß und jetzt brauchst du irgendwie hier professionelle Investoren und dann habt ihr es an den PE weitergegeben.
Richtig.
Oder ein großer Teil davon.
Also erstmal haben wir festgestellt, erstmal managementtechnisch waren wir nicht mehr in der Lage, die Firma auf den nächsten Level zu bringen. Ich habe Amazon Prime Chef damals Sam Nichols abgeworben.
Aber Amazon Prime Europa, ne?
Dach.
Dach.
Dach. Der hat dann die Geschäftsführung übernommen und mit jetzt Übertragung des Managements an Fremdmanager haben wir auch entschieden, haben wir gesagt, ey, wir, um den nächsten Step zu machen, brauchen wir mehr Kapital, brauchen wir stärkere auch Rückenwind. Und dann entstand die Entscheidung, das war auch gute Timing, gerade gute Zahlen. Und Ardian hat auch um uns beworben. Wir haben einen Beauty Contest gemacht, natürlich in dem M&A beauftragt. Und da waren also 5 sehr, sehr starke Interessenten. Aber Ardian war definitiv der richtige Partner. Sind wir auch froh darüber.
Okay. So, und während das alles lief, also während YT gewachsen ist und du da auch dann mitgeholfen hast, operativ,
ja,
hast du aber dann auch FitX gegründet. Also die Fitnessstudio-Kette, die man ja auch, denke ich mal, kennt, wenn man sich interessiert. Also noch nicht ganz so groß wie McFit. Aber wie viele Filialen hat FitX mittlerweile?
102.
102. Da war die erste dann auch in Essen, oder wo war die erste?
Stoppenberger Straße in Essen, ja.
Okay. Und das war dann einfach so die Idee nach dem Motto, ich habe gesehen, wie McFit funktioniert, ich kann es eigentlich besser.
Richtig. Also das war tatsächlich nicht viel anders als McFit, was ich damals gemacht habe. McFit war für mich immer sehr männlich, sehr auf Männer sozusagen orientiert, sehr rough so. Und dann habe ich gesagt, eine weiblichere Marke, weiblichere Farben, Kurse inklusiv, eine noch ehrlichere Preis kann dazu führen, dass man noch mehr Leute in die Studios reinzieht. Und das ist auch passiert. Ich habe natürlich auch sehr viel innerhalb der Industrie eigentlich Mitglieder weggenommen, aber ich glaube, dass FitX auch eine neue Zielgruppe eigentlich ins Leben gerufen hat. Die Leute, die nie im Fitnessstudio gegangen sind.
Wie ist da die Logik? Also du wusstest genau, wenn hier ein McFit ist, dann brauche ich irgendwie 5 Kilometer Abstand, dann kann ich das nächste Studio aufmachen? Oder wie groß sind da so die Einzugsgebiete?
Also es gibt ein Prinzip 5 Kilometer oder beziehungsweise 15, 15 und 20 Minuten Fahrzeit. Und dann muss bestimmte Zahlen stimmen. Also ich meine, Ruhrgebiet kennst du ja selbst. 6 Millionen Menschen auf dichte sozusagen Terrain. Und das war eigentlich gut. Ich habe erste Studio unbewusst auch sehr in der Nähe von McFit gemacht. Standort, also ohne dass ich das, und das hat gut geklappt. Und dann war für mich auch erstmal so Blaupause, okay, ich habe Expansion für FitX gemacht, Standorte für Expansion für McFit gemacht. Ich weiß, wo die Standorte gut funktioniert haben und habe auch dann in den Ecken auch für FitX Standorte gesucht und das hat top funktioniert.
Bei einem Fitnessstudio, was ist für den Erfolg am Ende ausschlaggebend? Also die Miete, die man zahlt und der Standort oder der Preis, den man dann am Ende anbieten kann oder was muss man machen?
Also wie immer im Geschäft, also eine Kombination aus allen. Also natürlich Standort ist enorm wichtig. Standort kannst du schlecht ändern, daher also keine Kompromisse. Also die müssen gut gelegen sein, 4-spurige Ausfallstraßen mit sehr guter Visibilität. Parkplätze, total wichtig. Natürlich günstige Miete und ansonsten kommt auf Konzept drauf an, wie was du präsentierst. Also ich bin generell so ein, ich sag mal, Budget-Denker. Ich kann keine Luxusprodukte irgendwie kreieren und bei FitX war genauso. Also ein Produkt, der eigentlich alles anbietet für 15 Euro. Ich habe mit 15 Euro angefangen. Damals war
im Monat dann die Gebühren.
Genau. Das günstigste eigentlich Angebot, was es auf dem Markt gab und das inklusive alles. Also Kurse, Getränke, 24 Stunden, sehr, sehr modern eingerichtete Studios und das hat, glaube ich, dazu beigetragen. Und wir sind halt in Deutschland Discount-Weltmeister.
Wie groß ist das geworden vom Umsatz her?
Ich habe 2019, wie es dir bekannt ist, das Unternehmen dann, also meine Anteile an meine Investoren verkauft und damals haben wir 110 Millionen Euro Umsatz gemacht.
Das heißt, du hast dann 2 Firmen oder hast du 2 Firmen, die beide so Größenordnung 100 Millionen Umsatz gemacht haben? Welche von den beiden war profitabler? Was ist besser, Fahrradhandel, D2C oder Fitnessstudios?
Ich würde sagen Fitnessstudio.
Ja?
Ja.
Bessere Marge?
Bessere Marge.
Weil so ein Fitnessstudio, also wenn man jetzt da irgendwie so eins betreibt, was kann man dann da übrig halten? 10% oder so?
Ja, es ist abhängig tatsächlich von der Größe, aber du hast schon 25%.
Wow, okay, trotz des Discountpreises. Das ist ja noch echt super. Das ist, und beim Fahrrad ist es dann weniger, weil da ist Beschaffung und ist einfach viel.
Ja, ja, das ist komplizierter. Es ist halt ein Business, der sehr viel auch also komplex ist, technisch und du hast mit Material zu tun, du hast mit Engineering zu tun, der manchmal auch Fehler passieren. Also Fitness ist ein dankbares Business und es ist aber auch eine noch spannende auch Industrie. Ist ja sehr jung, wenn man betrachtet, was Fitnessindustrie an wirklich Historie hat, sind nicht länger als 30 Jahre. Davor war Fitness so ein bisschen ein Luxusprodukt. Man wusste nicht, wo man denn hinsteckt. Es war eine Muckibude so früher. Und jetzt ist es eine akzeptierte Industrie mit ganz krasse Investitionen auch auf diesem Markt. Und ich glaube, da ist sogar noch viel mehr zu verändern.
Vor etwas über 3 Jahren war ich mitbeteiligt an der Erfindung und am Launch des täglichen Börsenpodcasts Ohne Aktien wird schwer. Und jetzt, 3 Jahre später, gibt's ein richtig ausgeklügeltes, kompetentes Redaktionsteam rund um meinen Kollegen Noah Leidinger. Und es gibt vor allen Dingen einen neuen Partner dieses Podcasts. Es handelt sich dabei um niemand geringeren als Scalable Capital. Alle Aktienfans können sich jetzt schon auf eine Fortsetzung von Ohne Aktien wird schwer mit Noah freuen, vor allen Dingen aber auch auf Live-Events, auf Spezialfolgen. Außerdem gibt es für Neukundinnen und Neukunden Folgendes. Ihr könnt 3 Monate lang unbegrenzt in der App traden, jedenfalls Trades ab 250 Euro, bekommt außerdem über die Baader Bank 4% Zinsen pro Jahr und zwar für 4 Monate und bis zu einer Summe von 1 Million Euro. Mehr zu den Möglichkeiten von OMR mit Ohne Aktien wird schwer und vor allen Dingen mit Scalable Capital gibt's unter scalable.capital ebenfalls mit C/OAWS. scalable.capital/OAWS. Alles gültig bis zum 30.04.
Zurück zum Podcast. Wenn man jetzt sozusagen guckt, dann waren die beiden Entwicklungen, diese beiden Firmen wahrscheinlich zentral für alles das, was danach kam. Weil mittlerweile, wenn wir darüber sprechen, hast du schon wieder ganz viele neue Sachen gegründet. Und du sagst auch, du hast all das Geld, was du damit mit diesen beiden Firmen verdient hast. Die eine ist vollständig verkauft, die andere in großen Teilen. Aber eigentlich hättest du nach den beiden Firmengründungen und Verkäufen auch dich zur Ruhe setzen können. Das Volumen, das da bei dir angekommen ist an Cash, ist dann so Größenordnung 150 Millionen sowas?
Ja, ein bisschen mehr. Ja.
Okay. Also das ist ja schon für mehrere Generationen von Normalverbrauchern ausreichend eigentlich.
Ja, eigentlich wäre das tatsächlich auch ein Fall sein können, aber ich habe, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, also ab einem bestimmten Zeitpunkt war das Geld nicht mehr Fokus für mich, sondern das, also einfach was bewegen. Und ich habe ja auch ein hohe Maß an Dankbarkeit gegenüber Ruhrgebiet, Deutschland, Essen, generell Stadt und will auch was zurückgeben. Und ich kann nicht viel, ich kann ja nur halt Unternehmen, die irgendwie ans Rollen bringen und das damit gebe ich auch ein bisschen was zurück.
Also okay, das heißt auch der Weg, wenn man das aber zurückzeichnet, 98 angekommen in Essen und dann sozusagen dann 22 Jahre später dann de facto wahrscheinlich einer der reichsten Menschen in Essen und sogar der reichsten Menschen, muss man auch sagen, in Deutschland. Also zumindest, ich glaube, die Manager-Magazin Top 1000-Liste geht bis 100 Millionen oder sowas. Also da bist du dann drüber. Das ist ja schon einfach eine sensationelle Entwicklung. Also wie viele Storys dieser Art gibt es in Deutschland? Leider zu wenige, ne?
Ich glaube, es gibt genügend, aber vielleicht habe ich den Glück, dich zu kennen und das hier eingeladen zu sein. Aber ich glaube, außergewöhnlich, weil ich halt als 23-Jährige nach Deutschland gekommen bin, erstmal hatte ich ja sehr viele Hürden, musste ich die Sprache lernen. Es ist ja nicht einfach. Ich erinnere mich an den Tagen, wo ich Studioleiter war bei McFit und musste einen Studioleiter oder Bereichsleiter und musste eine Studioleitersitzung halten. Und die Sprache saß nicht wie heute. Es war 2002, ne? Und ich hatte brutale Lampenfieber, vor 10 Leute zu stehen und denen halt Strategie zu verkaufen und so. Und das glaube ich, darauf bin ich stolz, weil es war nicht einfach immer, aber mittlerweile lache ich drüber, weil hab es irgendwie doch hingekriegt, mit viel Fleiß, viel Quantität, einfach die mangelnde Qualität irgendwie wettzumachen.
Also Quantität heißt, du gibst irgendwie 7 Tage die Woche Vollgas?
Jetzt heute vielleicht nicht, aber damals habe ich brutal, also keine Tag unter 18 Stunden. Also richtig, richtig mich reingehangen, aber volle Kanne.
Wenn man dich heute so sieht, ich meine, du bist ja schon auch eine auffällige Person, jetzt irgendwie in dem Sinne, dass du
nach wie vor rumläufst wie ein Sportler, ein Athlet, aber auch, sagen wir mal, mit Tattoos und so. Ist es bei dir schon immer so gewesen? Bist du Teil irgendeiner einer sozusagen Fankultur oder Subkultur oder sowas?
Nee, das war auch bei mir eine Entwicklung. Ich habe meine erste Tattoo eigentlich mit 32 gemacht. Mein Sohn Elias habe ich auf dem Oberarm. Und dann kam X von FitX. Und dann ging's los. Also dann wurde zu sucht und das habe ich auch gemocht. Ich war auch nie, also ich wollte mich nie so richtig verkleiden oder irgendwie eine Ecke begeben, wo ich nicht bin. Und damit bin ich auch gut gefahren.
Also werde ich jetzt hier sitzen, mein Podcast, die meisten können es ja nicht sehen, obwohl wir das jetzt auch bei hier aufnehmen für YouTube und so haben wir dann Podcast-Channel auch bei YouTube, aber du sitzt jetzt hier in so einem X-Large Trainingsanzug, Locken bis zur Schulter, voll tätowiert. Das ist jetzt nicht so der Typ, wo man denken würde, okay, die Story, aber also, sehr beeindruckend und vor allen Dingen, was jetzt danach kommt, es geht jetzt weiter. Also jetzt hast du sozusagen diese ersten Entwicklungen gemacht und dann entschieden, ich gründe eigentlich einen Inkubator in Essen.
Richtig, richtig. Das war also ich habe immer gesagt, wenn Fitnessstudio zu filialisieren ist cool, auch in Fahrradmarke, Immobilien machen ist cool, aber ich habe gesagt, die größte Wirkung wäre, wenn man anderen Menschen dazu bringen würde, was zu unternehmen und die auch mal zu unterstützen und so einfach mal die erste Erfahrungen, erste auch vielleicht Finanzspritze mitzugeben. Und irgendwann 2012, wo ich in höchster Expansionsphase FitX war, kam auf den Name Crealize. Mhm. Weißt du, wenn du mit den Leuten sprichst und sagst, erzählst du eine Idee und wenn 10 Leute im Raum sind, sagen, oh, ich hatte diese Idee auch. Also aber Unternehmertum ist immer meiner Meinung nach zwischen Idee haben und umsetzen sind so total viel, so viel Zeit. Und dann habe ich gesagt, zwischen also Creation und Realization kann man merchen. Und dann entstand Crealize, der Name. Und ich hatte diese auch immer Traum, habe ich gesagt, das ist perfekt für mich. Das packe ich in eine Schublade und irgendwann in Essen, wo auch meine Wahlheimat ist, fange ich an, die anderen dazu zu helfen, einfach was zu unternehmen. Und das ist tatsächlich 2015 passiert mit David Ewald, mit meinem Partner. Und wir haben zwischenzeitlich knapp 35 Ventures eigentlich selber gegründet oder uns daran beteiligt. Und
wie viele davon gibt es da?
Davon gibt es jetzt 22. Mhm. Und die machen auch alle sehr gute Hoffnung, dass die dass daraus was wird.
Wir können jetzt nicht auf alle 22 eingehen, aber sag mal so die spannendsten.
Die Stars, Portfolio. Die Stars kann ich sagen, also Wellness, ein Day-Spa-Modell, die wir in Essen erst eröffnet haben, immer in Essen der Ursprung. Und jetzt gerade ganz in deine Nähe eins aufmachen.
In Hamburg?
Genau.
Stresemannstraße?
Genau.
Und Wellness, ist das, hast du mir erzählt, das ist so ein Prinzip, man kann sich da oder sagst du selber, was ist das? Das ist eine Sauna?
Das ist eine Day-Spa-Modell, das sind Nester mit einem Sauna, mit einem Whirlpool, mit Ruhebereich und man kann bis zu maximal 4 Leute mehrere Stunden einfach diese Nest anmieten und mit sehr viel Privatsphäre eigentlich Wellness machen.
Ja. Also okay, das heißt, die Idee ist, Wellness Fläche zu mieten, aber halt im kleinen Team oder alleine,
genau.
Um dann ein bisschen noch da, sagen wir mal, nicht jetzt in der großen Masse in der Sauna sein zu müssen, sondern irgendwie da seine eigene Ruhe zu haben und das eigentlich nochmal neu zu denken, diese Möglichkeiten. Und das nennst du Wellness. Okay, das ist am Ende auch ein bisschen ein Immobilienplay, weil du brauchst da die richtigen Flächen dafür, ne?
Absolut. Da kenne ich mich also aus, auch Beginn FitX, also Thema Immobilie, Thema Expansion. Und wir haben einen sehr, sehr spannenden Co-Founder gefunden. Er war Architekt bei mir bei FitX. Dann habe ich ihn irgendwann gefragt, habe ich gesagt, hast du nicht Bock, was gemeinsam mit mir zu machen? Dann hat er gesagt, ja, wir haben dann Wellness entwickelt. Und
wo kam die Idee her? Also ich meine, diese Idee so?
Die Idee gab es schon. Wir haben nur die Idee einfach nur besser gemacht, aus meiner Sicht. Und was Marke angeht, was einfach Qualität angeht und also waren wir auch direkt nach der Gründung direkt eigentlich profitabel in der ersten Laden. Und
wer finanziert einem das? Also machst du das alles selber? Ich meine, wenn du da Immobilien umbauen musst und so.
Alles, was innerhalb innerhalb Crealize steckt, habe ich selber finanziert.
Und aber auch selbst dieses Wellness-Konzept, von dem du gerade sprachst, das kannst du auch alleine durchfinanzieren? Also jetzt mehrere Standorte und sowas? Oder?
Nee. Also das ist auch bankable. Also ganz schnell hat sich gezeigt, dass die Banken auch das Modell gut finden. Mhm. Und natürlich, klar, wir kriegen Finanzierungen, aber wie immer brauchst du auch Eigenkapital, brauchst du bestimmte Commitment, musst du Bürgschaften
abgeben. Aber dann nimmst du jetzt keine irgendwie Private Equity mit rein oder irgendwas? Sondern
doch, da habe ich auch, letztes Jahr haben wir einen Partner, ein Familienunternehmen reingenommen mit 10% und haben wir dann auch so Cash reingeholt. Aber das Modell ist eigentlich von Cashflow und Banken in den nächsten, ich sag mal, Jahre eigentlich finanzierbar.
Wie viel Wellnests, glaubst du, gibt es in Deutschland eines Tages?
Also ich würde sagen, Deutschland verträgt 150 bis 200Wellness-Standorte mit, also ich würde sagen, irgendwann wird es 4000 Nester in Deutschland geben. Also das heißt Filialen, jeweils 20 Nester, wenn du 200 hast.
Nester ist dann quasi ein Raum oder so ein Gebiet.
Genau.
Und das macht dann in der Endausbaustufe dann auch wahrscheinlich wieder so an die 100 Millionen Umsatz?
Weit mehr. Ja.
Okay.
Ich würde sagen, das Vierfache.
Okay, aber das ist jetzt ja dann, wenn du jetzt schon zwei Standorte hast, du kannst jetzt sehen, jetzt ist ja vermeintlich, das auszurollen, der Proof ist da, zumindest in ein, zwei Städten, jetzt muss man es weiter ausrollen.
Genau so ist es. Also wir machen jetzt in Köln, Bonn auf, dann in Hamburg und dann geht's die Reise weiter.
Und das heißt, du hast jetzt schon auch wieder dann entsprechend neue Sachen, sag mal den nächsten Titel aus dem Portfolio.
Genau, nächste Sache, Kicks, habe ich dir damals, glaube ich, auch erzählt. Kicks, ein Basketball-Einzelhändler, also Basketball-Authenticator, heißt es in der Sprache des Nike und Jordan der Welt, habe ich von Zalando übernommen.
Also das muss man sich klar machen, Zalando hat das gekauft, ne, Kicks, das sind ja auch Ladengeschäfte, das ist eine Handelskette, Kicks, also kennt man, glaube ich, so in den sportinteressierten Kreisen und das hast dann du Zalando abgekauft am Ende.
Genau, also Zalando hat die Firma übernommen mit dem Ziel, die Firma innerhalb der Zalando-Welt eigentlich zu integrieren. Das haben sie aufgrund ihrer Größe und so nicht so richtig hinbekommen, haben große Verluste gemacht und dann stand eigentlich zur Debatte, die Firma abzuwickeln und zuzuschließen. Dann kam ich und habe damals mit Boris Evenstein, dem HR-Chef von Zalando, verhandelt und
bin auch gut bekannt. Ja, das gibt's doch gar nicht. Wie kleine Welt ist, ne? Okay. Und dann, wie viele Standorte gibt es da jetzt von Kicks?
Von Kicks gibt es 11 Standorte. Wir eröffnen jetzt am Wochenende in Berlin am Kudamm. Bist du herzlich eingeladen. Ein Flagship-Store, der seinen Gleichen sucht. Also das wird richtig, richtig cool. Aber 70% des Geschäftes läuft online.
Okay. Und warum kaufst du dir sowas? Also was, einfach jetzt, um, sagen wir mal, nach der ganzen Aufbauerfahrung jetzt mal eine Restrukturierungserfahrung zu machen? Oder hast du da sofort was gesehen? Oder wie kamst du dazu?
Also ich muss ehrlich sagen, also ich bin selber so Sneakerhead, kennst du ja, ne? Sneaker-Fan und Basketball-Fan auch. Und damals war so tatsächlich die Entscheidung erstmal ziemlich opportunistisch angehaucht. Habe ich gesagt, ey, die Firma hatte eine Historie, die war 30 Jahre alt. Die waren einer der ersten, die auch online angefangen haben. 93 wurde die Firma gegründet in München. Und ich habe mit Nike in Amsterdam gesprochen und ein Nike, Top-Manager, wie gesagt, wir sehen Kicks als Basketball-Authenticator Nummer 1 in Europa. Aber es muss auch was gemacht werden, ansonsten dieser Status geht verloren. In Form von Investitionen in Technologie, Investitionen in gute Führungskräfte für die Firma und dann auch aber Retail. Und dann habe ich so ein bisschen auch Rücksprache gehalten mit den Leuten, die Erfahrung haben, auch mit Boris Evenstein, mit Leuten, die auch im Online-Bereich dann haben die mir gesagt, ja, wenn du 10 Millionen Euro, bereit bist, 10 Millionen Euro weiter in der Firma investieren, dann wird da draus ein Schuh. Und das habe ich damals einfach auch sehr intuitiv entschieden. Habe gesagt, ey, lass uns mal machen. Wir werden das schon hinkriegen und ist bis jetzt gut gelaufen.
Wie viel Umsatz macht die Firma heute?
Wir haben 40 Millionen Euro gemacht letztes Jahr, haben wir eigentlich die Firma wieder in eine Pluszone geführt, also nicht ich persönlich, sondern zwei sehr, sehr gute Manager von uns, also Marc Petterreit und Dennis Horvath kommen aus dieser Welt, einer von Nike, andere von Snipes und die machen tolle Arbeit und das ist auch einer der vielversprechendste Babys von uns.
Aber das gehört 100% jetzt zu dir?
Ja.
Okay, und da jemand dran zu beteiligen und das demnächst?
Doch. Das ist auch denkbar und beziehungsweise auch geplant, weil wir die nächste Stufe halt auch mit Kicks eigentlich expandieren wollen innerhalb Europa. Barcelona ist der nächste Step, dann Paris, London und möglicherweise auch Dubai. Und da suchen wir auch nach tatsächlich Kapital.
Mhm. Ja. Ich meine, die Story bei so Läden, ich habe das, glaube ich, von dem Sven Voigt gelernt, der auch mal hier war, von Snipes, der Gründer, das gehört ja mittlerweile zu Deichmann. Das ist entscheidend, und wir hatten ja auch schon mal die Beastin-Gründer hier, auch eine Sneaker-Kette, die vor kurzem erfolgreich verkauft habe, ich glaube sogar an jemanden, der den Podcast gehört hat vor einigen Jahren. Jedenfalls, was entscheidend ist, dass du die Ware bekommst. Ich glaube, so einen Laden aufmachen ist das eine oder so eine Kette, aber du brauchst ja von Nike, von Adidas, von den großen Brands die Ware. Und wenn das klappt, dann hast du eine Chance, ne?
Absolut. Und das war ja auch entscheidend, so damals Aussage von Nike. Also die haben Kicks schon platziert bei sich als Sportauthenticator. Mhm. Nike geht tatsächlich sehr radikal mit Thema Allokationen um. Mhm. Das heißt, die wollen in den nächsten Jahren schon selber sich als D2C-Brand.
Das heißt, die streichen Händler weg eigentlich.
Genau.
Aber Kicks nicht.
Kicks nicht. Also Kicks bekommt immer noch sehr gute Allokationen. Und auch in die Zukunft behaupte ich auch noch besser, weil wir auch unsere Hausaufgaben machen.
Also im Sinne von Nike die Ware präsentieren und so?
Genau, präsentieren, digitale Entwicklung, sich auch dann mit Web3 zu beschäftigen. Das, was wir mit Meta Kollektiv gemacht haben. Wir haben ja mit Jungformat Nerd, mit Rooftop aus Dortmund und ein paar sehr erfahrene Gründer, haben ein Kollektiv gegründet, wo wir auch dann in Thema Web3 jetzt reingehen, Meta-Kollektiv, also Kicks Meta-Kollektiv. Und das ist, musst du dir mal vorstellen, also Digital Fashion, aber mit auch eine physische Utility-Verlängerung in dem Läden. Das heißt, wir droppen demnächst NFTs, die du als Community-Mitglied kaufst, und damit hast du bessere Zugänge in Releases, in Klamotten, die wir rausbringen und.
Jetzt hat mein Kollege, der Florinke, der ja in Westdeutschland lebt und für uns irgendwie in der Redaktion ein wahnsinns Researcher ist, unter anderem, der hat mir jetzt aufgeschrieben, du hast auch ein Konzept probiert, wo ich dich fragen soll, wo er sagt, Mensch, das hat zumindest nicht sofort funktioniert. Und zwar wolltest du auch nochmal Fitnessstudios machen, ein neuer Versuch unter der Marke John.
June.
Oh, June, toll.
Ja. J-O-O-N. Ja, genau. Ja, tatsächlich in Düsseldorf eröffnet. Timing war nicht so gut. Also wir haben eröffnet mitten in der heftigsten Phase Coronas. Also konnten wir eigentlich keine Kunden reinladen. Ich bin immer noch der Meinung, dass dieses Konzept die Welt braucht. Das war so ein Konzept gerichtet nach etwas mehr Prävention und auch mehr Best Ager. Mit einem sehr ausgeklügelten Zirkel, mit so ein kognitives Trainingsprogramm. Und beste Lage in Düsseldorf am Hafen eröffnet. Top Standort, zwei sehr, sehr gute Gründer. Timing war nicht gut und da mussten wir tatsächlich auch dieses Konzept rausnehmen wieder.
Sag nochmal, weil jetzt kommen ja gleich noch wieder ein paar Hits, aber es muss ja auch ein bisschen ausgewogen sein und nicht jeder, der zuhört, denkt ja, okay, das kann gar nicht sein, nur Hits hat ja keiner. Also das heißt, das hat nicht funktioniert oder habt ihr wieder eingestellt, auch nachvollziehbarerweise mit Corona. Aber jetzt hast du ja auch von Firmen gesprochen, also 35 gegründet, am Ende 22 sind durchgekommen, also logischerweise 13 Stück, das waren dann vor allen Dingen E-Commerce-Firmen oder was waren das für Firmen, die es nicht geschafft haben?
Ja, eine Menge E-Commerce-Businesses, die wir aber auch bewusst sehr viel gestreut haben in viele verschiedene Bereiche, also E-Commerce-Modelle, die man halt auch früher kennt mit bestimmten Produkten. Wir haben dann eine Firma Pilk, der pflanzliche Milch sozusagen, aber auf eine sehr ökologische Art und Weise. Du hast Mousse und du hast einen Mixer und kannst du mit dem Mousse halt 6-7 Liter Milch machen. Das haben wir gegründet und haben wir aber festgestellt, dass das nicht läuft. Dann mussten wir halt das zurücknehmen und dementsprechend auch weitere 8 Marken, die wir ans Rollen gebracht haben, haben wir auch einen guten Gründer dabei gehabt. Aber dabei haben wir festgestellt, dass dieses Modell nicht auf große Scale bringen kannst. Und dann haben wir auch die Sachen dann wieder zurück abgewickelt, die Marken behalten und wir glauben auch, dass das ein oder andere vielleicht in einem anderen Zeitpunkt funktionieren würde. Aber ja, entschieden, nicht weiterzumachen.
Aber das Grundkonzept Inkubator, das daran glaubst du weiterhin? Es gab ja schon mit Rocket Internet oder früher noch mit Team Europe oder es gibt ja auch verschiedenste andere Beispiele von Inkubatoren, die es in den letzten Jahren immer mal gegeben hat. Aber so richtig aktuell kenne ich ganz wenige, die es noch gibt. Also die meisten Inkubatoren haben irgendwann aufgehört. Aber du sagst, nee, das Konzept, das klappt weiterhin.
Ja, ich glaube dran. Ja, ich glaube dran. Wir haben viel gelernt. Also wir haben auch, wir haben echt viel, viel Lehrgeld bezahlt. Wie wir jetzt an die Sache rangehen, welche Typus Gründer wir wählen, wie wir ein Geschäftsmodell auch verifizieren und so einfach plausibilisieren, das ist anders geworden. Also wir haben am Anfang alles, was kam, haben wir gesagt, ey komm, lass uns mal einfach streuen und viel machen. Das war auch gut, weil wir auch viel gelernt haben. Aber heute, glaube ich, mit der Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, würden wir nicht so wieder machen. Aber wir würden trotzdem Company Building und Inkubation eigentlich weiterhin vorantreiben. Das machen wir auch tagtäglich.
Dann sag noch mal ein paar weitere Companies, die du so gerade vorantreibst.
Genau, Kicks, Wellness. Wir haben Mindshine gegründet, was ich dir auch erzählt habe. Das war Mental Fitness App, die wir an Greater verkauft haben, an Gedankentanken. Mhm. Sind wir aber selber drinnen. Das heißt, wir haben einen Share-Swap gemacht. Wir haben Mindshine dem gegeben und haben wir Anteile von denen dann bekommen.
An Greater, das ist ja die Marke, wo auch, glaube ich, Holzbrink investiert hat und so. Ne?
Genau, mhm. genau. Ja. Dann haben wir Trim. Trim ist ein Fitness-Accessoire-Marke, die wir eigentlich sehr gut gestartet haben, aber auch mit Timing war nicht so gut. Also nach Corona, wo eigentlich während Corona hat jeder ja Handelscheiben und Kettlebells von zu Hause gekauft. Aber die Marke hat sehr viel Kraft und ich habe gehört, du hast auch ein Fitnessstudio hier unten.
Im Keller, ja.
Also den muss man auch unbedingt gucken.
Studio oder? Ist ein Raum, aber ja.
Da muss ich ein paar Sachen mal hinschicken.
Da gehen wir nach dem Podcast direkt irgendwie Klimmzüge machen. Ja?
Auf jeden Fall. Dann, wir haben in Handwerks einiges investiert. Also
in Handwerksbetriebe,
genau. Mhm. Wir haben eine riesengroße Tischlerei mitten in Essen, West, neben Mudia Art. Kennst du ja.
Ehemalige große Diskothek, ja?
Genau.
Habt ihr gekauft?
Nee, komplett neu gegründet. Also die Immobilie von unserem neuen Campus, die wir am Anfang Juni, würde ich sagen, mit einziehen, haben wir eine große Tischlerei aufgemacht.
Warum macht jemand, der Digitalfilm macht, der große Marken baut, warum macht er eine Tischlerei auf?
Auch Geschichte hat das immer mit Menschen zu tun. Ich kannte den Gründer, beziehungsweise die Tischlerei, die mich immer beliefert hat mit Möbel für Fittix und auch andere Konzepte, habe ich kennengelernt. Und irgendwann stand im Raum, irgendwann habe ich ihn gefragt, ob das sein Laden ist. Hat er gesagt, nein, der ist Geschäftsführer. Und dann haben wir gesagt, ey, können wir nicht was zusammen machen oder von deinem Eigentum deren Tischlerei mal kaufen, weil wir so viel Bedarf haben. Handwerk ist interessant gewesen für mich. Und ja, haben wir mit seine sozusagen Chefs verhandelt. Die haben gesagt, die verkaufen den Laden nicht. Und da hat gesagt, okay, lass uns mal dann gemeinsam Tischlerei bauen. Genau, dann haben wir auch anders dran rangegangen, haben wir einen coolen Namen, coole Marke gegeben. Und wir sind jetzt voll ausgelastete, riesenautomatisierte Tischlerei. Direkt Steinburg von Essen Zentrum entfernt.
Wie viel Umsatz macht der Tischlerei in der Form?
Noch nicht viel, aber es ist geplant, irgendwann auf 20 Millionen Euro im Jahr zu kommen.
Also mit dem einen Standort oder wollt ihr das auch wieder?
Mit einem Standort.
Mit einem Tischlereistandort 20 Millionen Umsatz?
Ja.
Wow.
Ja, das ist Tischlerei. Also wenn ich dir Tischlerei sage, du musst mal uns besuchen. Das ist ganz wichtig.
Okay. Und aber
also, das ist schon eine große automatisierte, ich würde sagen, Serienproduktion.
Aha. Ja. Und das soll dann auch an anderen Standorten auch noch gemacht werden? Oder das alte?
Genau. Mit meine sozusagen Fable für auch generell unsere gesamte Kosmos ist immer mit physischen Dingen, auch Läden, Ladenbau, haben wir sehr viel Fable für Handwerk eigentlich für uns entdeckt und haben wir dann irgendwann auch ein GU gegründet, Makers und Maestros. So ein ganz kleine Boutique-GU, Generalunternehmen, der sehr exklusive Umbauten übernimmt, auch für uns selbst. Mhm. Und darunter haben wir eine Marke ins Leben gerufen, Handworks. Und damit wollen wir jetzt auf großen Stile Handwerkerzentren aufbauen. Das erste wird in Karst jetzt gerade gebaut. Alte Tennishalle haben wir gekauft, abgerissen, der ist gerade im Bau. Und du musst dir mal vorstellen, also wir machen Handwerkerboxen, das heißt in so eine große Gelände kommt ein Klempner, ein Elektriker, Fliesenleger, alles was mit Handwerk zu tun hat, auch eine Tischlerei vielleicht. Und wir stellen aber die administrative Aufgaben von Handwerkern, nehmen wir den ab.
Also das Terminvereinbarung. Ist eine Art WeWork für Handwerker so ein bisschen?
Genau, genau. Aber halt, Handwerker brauchen natürlich eine feste Sitz, die haben Lager, die haben natürlich, das ist nicht jetzt Coworking Space in dem Sinne, dass Handwerker wechseln, sondern ein Handwerkerzentrum. In Hamburg gibt es ein Modell, die Stadt Hamburg gemacht hat, Meistermeile heißt es. Mhm. Das ist ähnlich, aber nicht das, was wir machen wollen. Und ich bin mir 100% sicher, dass die Welt sowas braucht. Also die Deutschland insbesondere. Handwerk ist sehr fragmentiert, unheimlich unorganisiert. Es gibt unheimlich viele, aber die sind nicht unter sich organisiert. Und wir glauben, dass wir Handwerk eine ganz andere auch Bild geben können.
Und darauf bist du gekommen dann über die Erfahrung mit der Tischlerei?
Genau.
Und dann hast du gesehen, okay, das könnte man auch so machen oder gab es da irgendwie ein Vorbild für oder so?
Nee, da haben wir tatsächlich immer selber so ein bisschen rumgesponnen und irgendwann wurde immer das Konzept immer mehr verdichtet. Dann kam das Grundstück, dann haben wir gesagt, okay, am unsere Campus machen wir erste so kleine Beispiel von Handworks, deswegen Tischlerei, da haben wir auch einen Klempner, dann kommt auch ein Metallbauer und das ist für uns so einfach der Test und jetzt in Karst machen wir das Ganze jetzt richtig offiziell unter...
Was muss man in die Hand nehmen, um sein Handwerkerzentrum zu bauen?
Ja, das wird eine Investitionsvolumen von 22 Millionen Euro sein.
Für so ein neues Zentrum?
Ja.
Und das machst du auch wieder selber oder hast du da wieder einen Finanzier dabei?
Banken und natürlich auch ein Teil eigenfinanziert.
Die Techniker Krankenkasse, kurz TK, ist bei uns OMR Family Partner und deswegen ist mir ein Anliegen, auf ein neues Angebot hinzuweisen. Und zwar haben die Kolleginnen und Kollegen dort sich den TK-Coach ausgedacht und konzipiert. Eine App, die versucht, euer täglicher Gesundheitsbegleiter zu sein oder zu werden und dabei zu helfen, dass ihr all die Sachen erreicht, die man sich ja für sich selber wünscht. Also sich mehr zu bewegen, sich gesünder zu ernähren, einfach entspannter zu sein. Das soll der TK-Coach euch ermöglichen und zwar nicht nur euch jetzt schon 11 Millionen TK-Versicherten, sondern auch allen anderen, zumindest allen anderen für 4 Wochen probehalber. Geht am besten mal schauen unter tk.de. Dort gibt es weitere Informationen und den Download dieses neuen Wundercoach-Angebotes. Ansonsten noch der Hinweis, die TK ist natürlich auch beim Festival am 7. und 8. Mai präsent und zwar mit verschiedenen Ständen als auch einer Masterclass unter dem Motto Welcome to the Jungle. Es geht darum zu verstehen, wie schön JOMO sein kann, also Joy of Missing Out zu haben, statt Fear of Missing Out am Ende in dieser schnelllebigen Arbeitswelt klarzukommen. Irgendwie diese ganzen Reize, denen wir alle ausgesetzt sind, die einigermaßen zu überleben. Darum dreht sich die Masterclass der TK. Könnt ihr euch demnächst für anmelden. Zurück zum Podcast. Wenn du sagst Banken, dann vermute ich jetzt immer wieder die Commerzbank, weil was jetzt auch passiert ist, irgendwie über deine ganzen Gründungen und unternehmerischen Tätigkeiten hinweg, du bist mittlerweile so eine Art Testimonial geworden für die Commerzbank. Also man sieht dich auf Bannern im Internet, irgendwie haben die sich in dich verliebt.
Das stimmt. Tatsächlich durch die Finanzierung von unserem Campus habe ich einer der Vorstände von Commerzbank kennengelernt, also Bereichsvorstand Wealth Management Südwest, Mario Peric. Mhm. Und da ist auch durch meine kroatische Sprachkenntnisse zu einem sehr, sehr explosionsartige, so gegenseitige Liebe gekommen fast. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich bereit wäre, halt als Testimonial da zu sein. Und das war für mich nicht einfach, weil Nationalbank Essen ist meine Hausbank, Regionalbank, der Vorstand ist ein guter Freund und sogar Beirat. Und aber das habe ich trotzdem angenommen, weil war für mich auch total interessant. Und ja, wir machen viel mit Commerzbank, aber nicht nur mit Commerzbank, sondern es sind eine Reihe Banken.
Aber es ist jetzt schon so, also wir haben uns jetzt hier in Hamburg ein, zwei Mal gesehen, also gestern, heute, du bist ein paar Tage in Hamburg, weil du auch hier so richtig Shooting machst und so. Das ist schon so wie modelartig jetzt auch noch.
Ja, manchmal wundere ich mich, also warum mich man so als Testimonial, okay. Ja, wir haben jetzt ein neues Shooting gehabt. Commerzbank hat noch ein Jahr, haben die mit mir verlängert.
Jetzt hast du gerade erzählt, Fitness hat dich immer fasziniert. Du hast Fitness gemacht, hast dann irgendwie June versucht. Und jetzt, ich glaube, das darf man schon ein bisschen erzählen, versuchst du, obwohl June ja dann mit Corona nicht geklappt hat, wieder was Neues, wieder im Fitnessbereich, noch neben all den anderen Sachen.
Genau, also ich habe natürlich durch Verkauf von Fitix paar Jahre Wettbewerbsverbot gehabt, was auch berechtigt ist. Und Philipp, ehrlich gesagt, also ich bin ein Fitness-Guy, also komm ich auch aus der Nummer nicht mehr raus. Und habe tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren auch gemerkt, ich kann nicht nur Inkubator spielen, also selbst. Also ich kann nicht jetzt selber mich hinstellen und sagen, ich unterstütze die anderen. Dafür habe ich zu viel Energie, dafür habe ich noch zu viel Adrenalin im Körper und will tatsächlich in der Fitnessbranche nochmal eine Comeback geben. Ich darf nicht viel verraten, aber ich komme zurück. Ich bin der Meinung, dass es weltweit in dieser Industrie noch viel, viel zu verändern ist im Positiven.
Man hat ja das Gefühl, es gibt schon jetzt sehr viele Studios. Also wo man hinguckt, sind Fitnessstudios.
Ja. Ja, das Gefühl hatte man auch damals, als ich Fitix gegründet habe und hat jeder mich abgeraten, hat gesagt, was, noch ein Fitnessstudio? Das hat eigentlich gut, nicht schlecht gewesen, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, also das ist meine These. Fitnessindustrie ist noch sehr, sehr jung. Und Fitnessindustrie hat keinen Stern in seinen Himmel. Also es gibt kein Apple in Fitnessindustrie weltweit. Es gibt kein Mercedes, es gibt kein Amazon. Und ich glaube, das gilt zu verändern. Und das will ich einmal nochmal versuchen mit aller
Elan. Also eine globale Sache schon draus zu bauen.
Richtig.
Okay. Und ich meine, du hast mir das ja schon ein bisschen angeteasert. Nach meinem Verständnis des Konzepts, und du musst ja nicht in die Tiefe gehen, spielt da aber auch eine Rolle, dass sozusagen Menschen sich da kennenlernen sollen.
Also ein Aspekt der Connection und Belonging soll es auch verkörpern. Aber das Wichtigste ist das Thema erstmal Fitness und Fitnessplattform. Auch wieder mal werde ich in Essen das Ganze beginnen.
Wann macht's auf?
Hoffe, nächstes Jahr im Januar.
Ah, okay. Ja. Also ein bisschen dauert es noch, aber das ist gerade im Hintergrund dran.
Ja. Bin im Hintergrund sehr stark dran und glaube auch sehr stark dran, dass diese Industrie eine Disruption verdient.
Und dann ist das wieder so, dass du jetzt gerade auf Immobiliensuche bist und guckst, wo könnte man dann das erste...
Richtig.
Sag mal, Rainer Schöller, das war für dich wahrscheinlich auch ein Schock, als der verstarb, ne?
Ja, mehr als ein Schock. Mehr als ein Schock. Also ich habe Rainer, muss ich ehrlich sagen, eine große Teil meines Wissens, meine Erfahrungen und das, was ich am Anfang eigentlich mitbekommen habe, ihm zu verdanken gehabt. Er hat mir sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben. Du musst dir mal vorstellen, ich war noch nicht mal 2 Jahre in Deutschland, bin als Trainer angefangen und habe dann ja eine steile Karriere hingelegt. Und das war auch mit ihm verbunden, weil er mir sehr viel Vertrauen gegeben hat, sehr viel eigentlich geholfen hat.
Und war der ein bisschen enttäuscht, dass du sozusagen, das ist ja schon Wettbewerb auch für Dex, ne? Dass du
ja, klar. Das war ein Grund. Wir haben aber auch andere Dispute gehabt. Aber das war schon, also als ich dann Mitbewerber wurde, dann war gar keine, also war Funkstille zwischen uns. Aber ich habe immer meine Dankbarkeit und mein Respekt ihm gegenüber gezollt, auch als wir uns gestritten haben. Und als diese Tragödie passiert ist, also ich muss ehrlich sagen, das war für mich einer der schon, also nach Tod meines Eltern war das für mich die schlimmste Sache, ja.
Obwohl ihr euch dann jahrelang nicht mehr gesprochen hattet?
Ja, ich meine, wir haben uns jahrelang nicht gesprochen, aber sein Foto oder unsere Foto hängen immer an meinem Kühlschrank zu Hause. Ich habe immer im Herzen gehabt, ich habe immer gut über ihn gesprochen und das hat mich schon getroffen. Das ist immer noch in mir drinnen, muss ich ehrlich sagen.
Jetzt nochmal zu den beiden Firmen, also weil man es so schön vergleichen kann, die sind ja so ähnlich, fällt mir auch im Podcast erst auf, so umsatzmäßig, also die YT-Fahrräder und Fitnessstudios. Welche von den beiden Firmen, wir haben ja schon gelernt, du hast ungefähr 150 Millionen oder so ein bisschen mehr, sagst du jetzt irgendwie, wie sind es, 160 oder 200? Irgendwo dazwischen.
Ja.
Aber was ist denn die wertvollere Firma? Also wir haben schon verstanden, welche die profitablere ist, dann ist wahrscheinlich logischerweise auch die profitablere die wertvollere.
Ja, ich sag mal, heute ist Fitix natürlich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Fitix ist für mich das beste Produkt, was es in Europa gibt, also als jetzt Modell. Die Eigentümer von Fitix gehen auch damit sehr gut, fokussiert, die verzetteln sich nicht, die fokussieren sich auf das was da ist. Ich glaube, da hat Fitix auch einen ganz anderen Wert heute, klar.
Hätte man das dann vielleicht doch länger behalten sollen?
Ja, also ich wäre vielleicht auch nicht damit unglücklich, wenn jetzt Fitix noch da wäre. Weil, ja klar, Corona war so ein Delle, aber man sieht ja jetzt wieder, die Zahlen steigen, die Menschen gehen wieder in Fitnessstudios, weil das ist ja auch ein Fitness ist auch nicht mehr so ein Nebenprodukt. Das ist mittlerweile wie Zähneputzen. Jeder will und wird auch was für sich machen. Und Fitnessstudios sind auch nicht nur Gesundheitsstellen. Man geht ja nicht nur trainieren, sondern man geht ja auch, weil man soziale Kontakte sucht. Weil
ich muss gerade mal prüfen, dass das, was du mir privat erzählst, auch mit dem Podcast, hast du schon erzählt, wem jetzt Fitix gehört?
Also ja.
Wer das gekauft hat?
Ja. Die Schmidt-Gruppe. Also das waren meine Partner und Investoren, die auch ein großes Stück auch Fitix mitfinanziert haben. Damals, als ich halt noch nicht so viele Möglichkeiten hatte, hatte ich ja einen Investor gesucht. Und ich habe dann meine Anteile an Schmidt-Gruppe verkauft. Okay. Und die sind jetzt hundertprozentig Gesellschafter von Fitix.
Okay. Sagen wir mal zum Abschluss noch ein paar Worte. Irgendwie verfolgst du, was im Iran passiert generell, also die Entwicklung dort?
Ja. Ich habe mir tatsächlich auch Frau, Leben, Freiheit auf Oberarm tätowiert.
Frau, Leben, Freiheit, okay.
Ja. Mit großem Bedauern habe ich das im Iran, also große Bedauern Richtung, weil es viele Menschen viel, viel auch Leben und Leid gekostet hat, diese Revolution. Ich hoffe vom ganzen Herzen, dass es sich da irgendwann was ändert, weil ich glaube, Iran ist ein Land, der sehr viel Potenzial hat, sehr viel menschliches Potenzial, unheimlich viel gut ausgebildete Menschen, sehr viele junge Leute. Und in diese Tyrannei aus wirklich einfach nur eine Mischung aus Religion und Hab und Gier hat das Land echt Kopf und Kragen gekostet und das tut weh. Also als ich jünger war, habe ich immer gesagt, weißt du was, scheiß drauf. Also ich bin jetzt in Deutschland, das ist meine Heimat. Also ich weiß, wo ich herkomme, ich habe meine Wurzeln und ich kenne auch meine Wurzeln. Aber mittlerweile, wenn man älter wird und zurückschaut, dann tut's schon weh. Also tut's richtig weh und ich hoffe, dass es sich das nachhaltig was drüben
hast
verändert.
Du dann, also ich meine, du bist ja wahrscheinlich dann näher dran, hast du noch wahrscheinlich alte Freunde da oder
Verwandte, ja.
Also, aber sieht das so aus, als wenn sich da was tun würde oder sind das alles nur so Wellen und am Ende tut sich da nicht viel?
Also wenn ich einfach mit sehr laienhaft, ich bin jetzt nicht so tief drinnen, dass ich jeden Tag das verfolge, aber laienhaft muss ich ehrlich sagen, das war eine Welle, aber eine große Welle. Es gab ja Wellen, aber die waren sehr, sehr klein und ich glaube, das ist Anfang von einer Veränderung. Wann das passiert, wie das passiert, kann keiner sagen. Aber ich glaube, dass sich was verändert.
Wir sprechen jetzt Anfang März 23. Also die Welle war ja so auch im letzten Herbst, glaube ich, relativ groß. Ne? Also Ende 22. Jetzt ist es wieder gefühlt, zumindest in der deutschen Medienlandschaft, ein bisschen weniger geworden.
Ja.
Ist vor Ort auch weniger geworden.
Eingedampft. Aber es ist ja auch, also die Regierung vor Ort geht auch mit sowas brutal um. Eine sehr, sehr starke Intel, also Geheimdienst, der sich dann auch um Opposition kümmert. Und ich glaube aber, Gewalt, Diktatorie, also das wird nicht für immer geben. Das kann nicht sein. Das wird auch im Iran sich irgendwann was ändern, bin ich mir sicher.
Ansonsten noch ein paar Worte zu Essen vielleicht, weil ich weiß, wir sind jetzt ja nun beide im Herzen Essener, das ist ja ganz geil. Du machst auch mittlerweile recht viele Immobilienprojekte, ne? Also jetzt alle die jetzt sagen, okay, jetzt wird es ein bisschen sehr speziell, können ja gerne auch schon mal abschalten, aber du hast da jetzt schon dir ein paar so echt besondere Immobilien übernommen, ne?
Ja, richtig. Also FC Real Estate, also FC Real, auch so eine fußballorientierte Name für so eine Immobilienfirma, wollten wir auch anders machen.
Also Real Estate.
Genau, FC Real. Also haben wir aber keinen Brief von Real Madrid bekommen. Wir haben die Firma 2018 gegründet und tatsächlich einer der prominenteste sozusagen Einkäufe von uns war vorletztes Jahr Kardinal Hengstbach Haus in Werden.
Also ist ein prominentes Haus in Essen, an einem sehr, sehr, oder vielleicht dem schönsten Stadtteil vielleicht, Werden ist einer der schönsten in Essen, im
genau.
Süden. Und da so eine große Immobilie, die hast du dann von der Stadt kaufen können.
Vom Bistum Essen, das war, das ist ein Priesterseminar gewesen, wo dann Priester ausgebildet wurden. Mittlerweile sind halt die Ausbildungen kleiner geworden und die Immobilie wurde nicht mehr gebraucht und Kirche hat das einfach zu einer Auktion gestellt. Es waren 60 Bewerber, die aber nicht nur mit höchste Preispunkten konnten, sondern es musste eine Kombination aus Preis und Konzept, die der Mann da macht. Und unsere Partner, Co-Founder Hans Reidig, ein Top-Architekt aus Essen, hat auch das beste Konzept aufgestellt. Und wir haben tatsächlich unter diese 60 Bewerber am Ende die Immobilie erwerben können.
Was macht ihr da jetzt mit? Was ist das Konzept?
Eigentlich, es gibt eine Reihe Interessenten, wo wir dann die Entwicklung betreiben können. Ich hoffe, dass es ein Schulcampus wird. Stadt Essen hat signalisiert, Stadt Essen braucht in den nächsten Jahren 7 Schulen, unter anderem Gymnasien. Und ich glaube, Kardinal Hengstbach Gymnasium würde richtig gut passen, wenn man da ein Gymnasium errichten könnte.
Also die Gespräche gibt es jetzt gerade?
Die Gespräche gibt es gerade.
Also das hast du schon gekauft?
Ja, das ist schon längst gekauft.
Was kostet ein Haus?
Jetzt haben wir, nur einfach kurz, jetzt haben wir knapp 250 ukrainische Flüchtlinge drinnen. Also das war auch ein Zufall tatsächlich. Die Stadt ist auf uns zugekommen, weil damals ging Krieg los und die Flüchtlinge waren in Hotels in Essen. Und die mussten das Hotel raus und das war eine geeignete Immobilie. Das haben wir sehr schnell und sehr gut in die Stadt abwickeln können. Die sind jetzt da, bis wir dann die Entwicklungen halt fortführen. Die Immobilie hat knapp 20 Millionen Euro gekostet. Das sind 44.000 Quadratmeter Grundstück mit einer wahnsinnigen Historie auch in Essen. Das hat eigentlich vor dem Krieg die Bankierfamilie Hirschland gehört. Eine jüdische Familie, der dann...
Gibt es in Essen traditionsreich, gibt es sogar eine U-Bahn-Haltestelle, Hirschlandplatz und so.
Genau. Und da haben wir eine Vision auch für diese Grundschule, was alles da passieren soll. Oh. Kardinal Hengstbach Haus, also dass die Immobilie da drauf ist, hoffentlich Gymnasium.
Sag mal, und sonst bist du open for business? Also wer jetzt zuhört und irgendwie auch vielleicht sagt, okay, ich habe eine Idee, ich brauche irgendwie oder bräuchte irgendwie einen Co-Founder oder einen Investor, du suchst schon nach Leuten?
Immer. Nach Leuten, nach talentierte eigentlich Gründer, aber auch nach Leute, die einfach zu uns stoßen und bestimmte ausgereifte Ventures mal einfach übernehmen und auf Next Level bringen. Also wir suchen schon viele Leute.
Du bist ja auch noch wirklich all in, hast du gesagt. Also trotz dieser ganzen Erlöse, das ganze Cash, was schon jetzt in deine Richtung geflossen ist, das hast du alles de facto jetzt mit Immobilien und Ventures alles gerade irgendwo deployed.
Also ich behaupte, dass ich eigentlich 95% dem, was ich verdient habe, wieder komplett im Geschäft reingesteckt.
Okay. Also wir werden es weiter beobachten natürlich. Mal gucken, in den nächsten 2, 3 Jahren machen wir die nächsten Updates. Irgendwie, was passiert in Essen? Was macht Jakob Fati? Ist natürlich eine sensationelle Geschichte, weißt du selber. Ich glaube, jeder, der es jetzt hier hört, der denkt sich, okay, das gibt's einfach gar nicht. Und es ist ja auch einfach, ich weiß nicht, ob das richtige Wort, aber irgendwie auch rührend für mich, das so zu sehen. Also für Essen, deine Leidenschaft dafür, generell, dass sowas möglich ist, einfach fantastisch, ne? Muss man sagen.
Danke dir. Also ich bin stolz, bin maßlos dankbar, was in meinem Leben in den letzten 23 Jahren passiert ist. Und ich habe klein bisschen was zurückgegeben, aber ich werde alles geben, Essen, insbesondere Ruhrgebiet und dann auch schließlich Deutschland meine Dienste zu erweisen. Und bin mittlerweile, ich nenne mich immer noch, also und weiterhin perfekt eingedeutschter Perser sozusagen.
Alles klar. Jakob, vielen Dank, dass wir mal wieder fürs Rumkommen. Und wie gesagt, wir bleiben in Kontakt. Bist du im Mai dabei hier in Hamburg auf dem Festival und so, wer dich treffen will, können wir mal gucken, ob wir da was machen, dass man irgendwie hier, weiß ich nicht, Treffen organisiert oder Leute Interesse haben. Es gibt ja hier eine große Ruhrgebietsdelegation, traditionell immer mal gucken, was da so, was uns da gleich einfällt. Wir gehen erstmal runter und machen ein paar Klimmzüge.
Machen wir.
Alles klar.
Danke, Wiste.
Ciao, ciao.
Danke, ciao, ciao. Ciao, ciao.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System, insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.